Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Das Heldenepos Beowulf. Es entstand im frühen Mittelalter und es handelt von der Moderne. Sprechen wir von Moderne, denken wir meist an rauchende Schlote, die Hektik boomender Großstädte und ein Leben unter dem Diktat der Uhr. Kurz an die Umbrüche, die die westliche Welt in der Industrialisierung erschüttert haben. Die Literatur hat die Epoche vielfach wiedergespiegelt. Aber es gab eben auch andere Formen von Moderne, die sich ebenfalls in der Literatur finden. Um die Bedeutung von Moderne quer durch Zeiten und Kulturen drehte sich die Jahrestagung des Forschungsclusters Temporal Communities, Gemeinschaften der Zeitlichkeit, die letzte Woche an der Freien Universität Berlin stattfand. Mit Professor Andrew Johnston, Literaturwissenschaftler und einer der Veranstalter, habe ich darüber gesprochen.
Die Frage, wie Literatur unterschiedliche Formen von Moderne spiegelt, die kann man schon sozusagen so ein bisschen modifizieren. Denn die Frage ist, spiegelt Literatur? Spiegeln heißt ja wiedergeben. Oder formt Literatur, macht Literatur so etwas wie Moderne? Das heißt, was uns eigentlich interessiert, ist gar nicht so sehr, können wir in der Literatur sehen, wie eine Moderne funktioniert, sondern eher die Frage ist immer, wie trägt die Literatur dazu bei, dass es eine Moderne überhaupt gibt? Oder wie analysiert die Literatur auf die ihr spezifische Weise eine Moderne? Klassische Themen wären etwa die Vereinzelung des Individuums, das Ende von Traditionen, der Verlust von Bindungen, die Herausforderung durch Technologie, durch neue, nicht traditionelle Formen von Vergesellschaftung, also dass Menschen in Betrieben arbeiten, dass Menschen ein Angestelltenleben führen müssen, dass Menschen verlieren eine Heimat, die sie besaßen, weil zum Beispiel ökologische Katastrophen auf sie zukommen oder Kriege oder gewaltige Migrationsbewegungen. Das sind jetzt nur ganz klassische soziologische Beschreibungsformen. Ja. Aber in der Literatur wird das natürlich begleitet durch neue Formen des Erzählens, durch neue Formen des Wahrnehmens, in der Kunst ganz allgemein, durch Formen der Fragmentierung in der Form, durch Arten und Weisen, wie man das Unerwartete, das Nicht-Traditionelle versucht, in erzählerische Strukturen umzusetzen, die Enttäuschung, die Fragmentierung, die Vereinzelung in Worte, Sätze, Satzstrukturen, in neue Metaphern und Bilder zu fassen oder auch in Texte, die irgendwann abbrechen, solche Geschichten.
Wenn ich das Programm der Konferenz und die Ankündigung richtig verstanden habe, ist ja Ihr Ansatzpunkt, dass Sie Moderne eben nicht in einer Epoche verorten, also so wie wir es klassischerweise sehen, jetzt im 19., 20. Jahrhundert, sondern dass sie eine Form von Moderne in unterschiedlichen Epochen suchen. Ich erinnere mich, im Programm haben Sie Beowulf, was ist das, 8. Jahrhundert, Sie haben Spätantike und Sie haben auch außereuropäische Kulturen mit wieder anderen Zeitpunkten.
Genau, es ist so, dass gerade in der Gegenwart, im Zeitalter der Globalisierung, die Frage, was ist die Moderne, ganz neu auf die Tagesordnung gekommen ist. Für lange Zeit war die Moderne soziologisch definiert, so wie wir sie im 19. Jahrhundert kannten. Die typischen Merkmale habe ich schon erwähnt. Ja. Aber das war eine ganz spezifisch westliche Erzählung von Moderne. Mhm. Eine Moderne, die im Grunde Europa und den USA folgte und den dortigen Entwicklungen und die immer so tat, als könnte man dieses Schema, diese Art der historischen Entwicklung als den Maßstab für das Moderne und die Moderne nehmen und auf alle Welten und Kulturen übertragen. Und seit einigen Jahren, spätestens seit dem Jahr 2000, gibt es aus der Soziologie, aus der Anthropologie, aber auch aus der Literaturwissenschaft große Kritik an dieser Idee, weil es letztlich dazu führt, dass alle anderen Kulturen und Völker auf den Zustand eines Minderwertigen geschoben werden. Mhm. Das Moderne ist das, wo wir hin müssen. Mhm. Das sieht immer überall gleich aus. Das folgt dem westlichen Muster. Und wer das nicht hat, der ist im Grunde noch nicht angekommen. Und das ist natürlich etwas, was man heutzutage so nicht mehr hinnehmen kann. Und in dem Moment, wo man sich fragt, ob die Moderne wirklich an eine Form der westlichen Kultur aus dem 19. und vor allen Dingen aus dem 20. Jahrhundert geknüpft wird, oder ob wir uns das vielleicht auch ganz anders vorstellen können, wird auch die Frage akut, ob es eine Moderne oder unterschiedliche Formen von Moderne im kulturellen Sinne vielleicht schon viel früher oder sogar immer wieder gegeben hat. Ob nicht zum Beispiel in der Spätantike ein Bewusstsein für den Verlust des Traditionellen Bestand, ein Gefühl für den Verlust von Ordnungen, ein Gefühl für das Neue oder die Herausforderung von Ungewohntem und so weiter. Das heißt, die Frage, was macht die Moderne aus, kann dann plötzlich in ganz neue Kontexte übertragen werden und in ganz neue Konstellationen. Das kann das Arabien der Zeit Mohammeds sein, das kann das islamische Spanien im 10. Jahrhundert sein und das kann so etwas sein wie zum Beispiel das China der Ming-Epoche.
Dann sollten wir eins dieser Beispiele nochmal vertiefen, dass man sich vorstellen kann, wie konkret dort die Moderne ausgesehen hat. Also an welchen Wahrnehmungen, vielleicht auch an welchen Strukturen kann man das festmachen?
Ich nehme das Beispiel, das Sie vorhin selbst nochmal angezitiert haben, Beowulf, über das ich auf der Konferenz gesprochen habe. Denn diesen Text benimmt man gewöhnlich als absolut vormodern wahr.
Skizzieren Sie mit einem Satz nochmal, habe ich das richtig in Erinnerung, ein Heldenepos aus dem skandinavischen Raum?
Ein Heldenepos, das in altenglischer Sprache geschrieben ist, dessen Handlung aber im skandinavischen Raum liegt. Also in einem uralten Skandinavien der Vorzeit, das weit vor der Zeit liegt, als das Epos geschrieben wurde. Mhm. In diesem Epos geht es um Heldenleistungen, die im Kampf gegen Ungeheuer erbracht werden, aber es geht auch um Politik. Und in dieser Politik geht es um die Frage der Zukunftserwartung. Und Zukunftserwartung ist etwas, was insbesondere die Geschichtstheorie ganz klar mit der Moderne verbindet. Es gibt die Theorie von Reinhard Koselleck, dass die Moderne gezeichnet ist durch eine offene Zukunft. Also durch ein Bewusstsein der Menschen dafür, dass sie nicht wissen, was die Zukunft bringt. Und so hat Koselleck argumentiert, das fehlte den Menschen vor der Moderne. Und daher habe ich mich dafür interessiert, ob in diesem Gedicht, in diesem Epos, in diesem sehr langen Gedicht, ob es da Momente gibt, wo wir plötzlich sehen, dass es aufblitzt, dass dort ein Zweifel an der Frage gestellt oder ein Zweifel aufkommen, was bringt die Zukunft? Beziehungsweise nicht nur, was bringt die Zukunft, sondern könnte es sein, dass die Zukunft ganz andere Dinge bringt, als wir es uns vorstellen. Das wird natürlich in einem so uralten Text, der sehr traditional ist in seinen Formen, das wird da ganz, ganz anders ausgedrückt als etwa, sagen wir, in einer Novelle von Kafka oder einem Gegenwartsroman. Und diese Frage, wie kann man das in einem uralten Text herausfinden, das ist diese Vorstellung einer möglicherweise ganz anders gearteten und offenen Zukunft gibt. Die hat mich dann umgetrieben und da habe ich mir angesehen, wie bestimmte Frauenfiguren, die im Text immer marginalisiert sind, immer am Rande stehen, dazu genutzt werden, um einen Zweifel an der Frage, was Zukunft überhaupt bedeutet, zu artikulieren. Das geschieht zwischen den Zeilen, das steht da nicht explizit, sondern das wird in der Literatur eben durch ästhetische Formen und Arten und Weisen der Darstellung zum Ausbruch gebracht. Zum Beispiel durch Schweigen. Die Literatur ist oft, gerade vormoderne Literatur, oft da am stärksten, wo sie plötzlich Dinge offen lässt und ganz sichtbar etwas nicht sagt. Und durch das Nichtsagen stoßen wir plötzlich in Räume von Denken vor, die wir sonst im Text nicht erfassen würden.